Ja, ihr Lieben, vor kurzem rief Rainer Mitwollen mich an, fragte nochmal nach den nächsten Gottesdiensten und dann erzählte er mir auch von diesem Datum, 2. Februar vor 20 Jahren. Ich hätte das von mir aus nicht gewusst oder nicht mehr dran gedacht. War eine sehr bewegende Zeit, die wir damals als Gemeinde erlebt haben. Angefangen mit einem Architektenplan, der hier auf den Tisch kam und wo wir uns im Vorstand einig waren, damit können wir gut arbeiten. Und so viel verändert werden musste gar nicht an diesem ursprünglichen Plan. Es gab anfangs, wie das ja immer so ist, nur ein ganz paar Kritiker, die nicht mitgehen wollten, die das nicht mittragen wollten. Aber auch sie haben am Ende gesagt, das ist gut, was wir machen. Ich erinnere mich gut daran, dass wir ganz am Schluss in der letzten Gemeindeversammlung, da ging es dann um die Fenster, durch die man ja rein und raus gucken kann und um die blaue Farbe, die überall in diesem Gebäude zu finden ist, dass dann alle dafür gestimmt haben und wir einstimmig, ganz einmütig als Gemeinde gesagt haben, so wollen wir es jetzt machen. Im Gemeindebrief steht ein Wort, so habe ich mich eigentlich nie gefühlt, Bauherr, in Anführungszeichen würde ich das mal setzen, war in der Zeit ich. Ja, natürlich habe ich auch einiges dafür leisten können und leisten müssen und dann vor allem in der Planungsphase auch einiges geleitet. Aber wenn ich zurückblicke, dann fallen mir andere Namen ein. Martin Hutfilter, Jürgen Hutfilter, Karl B. Kahn, ohne die es nicht gegangen wäre. Mit ihrem Einsatz und mit ihrem Fachverstand wäre es nicht gegangen. Und nicht ohne die vielen anderen, die hier mitgeholfen haben, gearbeitet haben, sich eingebracht haben. Und auch nicht ohne die vielen anderen, die dann mit ihren Spenden dazu beigetragen haben, dass wir diese Aufgabe letztlich stemmen konnten. Erinnern muss man, glaube ich, daran, dass wir ja uns dann letztlich doch leicht getan haben, Entscheidungen zu treffen, weil wir von Anni Janssen ein Haus geerbt hatten und es gut verkaufen konnten. Ganz am Schluss, da war ich dann schon gar nicht mehr hier, sondern hatte eine Gemeinde in Hamburg, habe ich noch einmal einen letzten Dienst in der Sache getan. Wir hatten ja dann noch ein Haus geerbt von Dini Stielke. Und da musste jemand nach Lingen fahren, um mit dem Notar die Verträge zu unterzeichnen. Und das Los fiel auf mich. Wenn ich heute hier bin, immer wieder einmal hier im Gebäude bin, dann denke ich, auch nach 20 Jahren, es hat sich alles gut gehalten. Erstaunlich. Eigentlich, ihr geht pflegsam mit den Sachen um, heißt das natürlich. Und wenn ich so hierher komme, draußen und drinnen, wir sehen, was war, das Erbe, das wir mitbekommen haben, und es ist zugleich neu geworden. Das finde ich sehr spannend, immer noch. Und es ist einfach ein sehr schönes Gebäude als ein Zuhause für eure Gemeinde. Ihr könnt dafür äußerst dankbar sein. Jetzt zu dem Bibelwort, das für diesen Sonntag vorgeschlagen ist. Es steht in Matthäus 9. Die Verse 9 bis 13, die Berufung des Matthäus und das Mahl mit den Zöllnern. Ich sage das gleich einmal vorweg, der Matthäus, von dem hier die Rede ist, der heißt in den anderen Evangelien dann Levi. Manchem wird die Geschichte daher auch bekannt sein. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus das hörte, sprach er, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Einer ist da in dieser Erzählung, der hört Jesus und der folgt ihm. An dessen Tisch, in dessen Haus, so müssen wir uns das dann wohl vorstellen, sitzen dann im Lauf dieser kleinen Begebenheit Jesus und die Jünger und dieser Matthäus, Levi und viele andere Zöllner und Sünder. Jesus in einer gar nicht so guten Gesellschaft, so hätte man das damals wohl gesehen. Die Pharisäer dieses kleinen Ortes haben das natürlich alles miterlebt und sie stehen da und fragen sich und fragen dann auch die Jünger, warum eigentlich? Warum macht er das? Weiß der nicht, dass das keine guten Leute sind, mit denen er jetzt am Tisch sitzt? Weiß er nicht, dass ein frommer Jude genau das eigentlich nicht darf? Aber andererseits, am Tisch des Matthäus wird echt gelebt. Da wird gut gegessen, da wird sicher ordentlich getrunken, da wird ganz viel geredet und gelacht, so wie das ja idealerweise auch bei uns sein soll, dass wir am Tisch sitzen und essen und trinken, erzählen, reden über das, was wir am Tag vorhaben, reden über das, was gewesen ist, oder wenn wir in Abständen dann einmal mit mehreren zusammenkommen, erzählen, was unser Leben ausmacht und was uns wichtig geworden ist. Einfach nur Gottes gute Gaben genießen, echtes Leben. Jesus hat hier schon so etwas wie ein richtiges Fest gefeiert mit vielen Menschen. Und es ist kein Abschiedsfest, sondern es ist der Start in ein neues Leben hinein für diesen Matthäus oder Levi. Hier sind nicht die eingeladen, die sonst zu einem so besonderen Fest eingeladen worden wären. Nicht die Ehrenträger, Würdenträger des Dorfes, sondern die, die sonst eigentlich gar nicht dazugehörten. Die, die gar nicht eingeladen worden wären. Und an Jesus gibt es eine ganze Menge an Kritik. Manche haben, so steht das in der Bibel eben auch drin, weil er dann auch gerne einmal am Tisch saß und gut gegessen hat und vielleicht auch gut getrunken hat, dass er als Fresser und Weinsäufer verschrien war. Ich war einmal, ist vielleicht 3-4 Jahre her, in Leer, in einem Gottesdienst in der großen Kirche. Das ist die reformierte Kirche in der Altstadt. Gelegentlich habe ich dort einmal Gottesdienste miterleben können. Und als ich da ankam, habe ich mich erstmal gewundert, was ist das alles, was da vorne steht? Tische aufgebaut und Bänke aus Bierzeltgarnituren, so dass viele Leute da sitzen konnten. Und dann merkte ich, ach, die feiern heute Abendmahl am Tisch des Herrn. Vorne steht dieser eine Tisch mit Kreuz und Bibel und natürlich mit dem Kelch und dem Brot oder den Oblaten. Aber dann, als es soweit war, ich traute mich erst gar nicht richtig, ging die ganze Gemeinde nach vorne. Alle saßen an diesen Tischen und haben wirklich am Tisch des Herrn miteinander das Mahl gefeiert. So wird der Tisch auch in unseren Kirchen, nicht nur dann, wenn wir Abendmahl miteinander feiern, zu einem ganz tiefen Zeichen einer Gemeinschaft mit Jesus und mit Gott. Ein Zeichen, ein Vorzeichen des Himmels, könnten wir vielleicht sagen. Gott lädt uns an seinen Tisch ein. Nicht nur die, an die man vielleicht zuerst denken würde, weil sie es ja irgendwie verdient haben. Nicht die Besseren und die Frömmeren, sondern die Einfachen, die Armen, die Vielen, die, die es nötig haben, die, die sich einladen lassen wollen, zuallererst. Und wenn wir dann den Kelch und das Brot teilen, auch hier in einem Gottesdienst, dann wird uns immer etwas von diesem neuen Leben, von diesem Vorgeschmack des Lebens mit Gott, von diesem Vorgeschmack des Himmels geschenkt. Der Tisch ist ja dann ein ganz tiefes Symbol. Es ist das Symbol, das Zeichen dafür, dass wir als Gemeinde mit vielen anderen zusammen an einen Tisch geladen sind. Und er ist vielleicht auch ein Symbol in dieser Welt. In den letzten Wochen hat uns ja die Forderung nach immer mehr Waffen, nach besseren, größeren Waffen für die Ukraine doch sehr beschäftigt. Kaum gab es dann diese Zustimmung, kam schon aus der Ukraine von, ich würde mal sagen, doch von Kriegstreibern getönt. Das reicht nicht. Es muss mehr werden. Wir wollen auch noch Kampfflugzeuge von euch. Wie soll das weitergehen? Wir wissen doch, dass mehr Waffen ganz sicher keinen Frieden schaffen. An einen Tisch müssten sie sich setzen, die Kriegsparteien. An einem Tisch müssten sie sitzen und miteinander reden und ausloten, welche Wege es gibt und welche Kompromisse man dafür vielleicht auch schließen müsste. Ein Tisch. Vor einiger Zeit, im letzten Jahr, mag fast ein Jahr her sein, wurde ich angesprochen und gefragt, ob ich nicht mithelfen könnte, bei der Tafel bei uns mitzuhelfen. Ist eigentlich eine ganz einfache Aufgabe. Wir sind ein paar Leute, die dort die Läden abfahren und dann die Dinge dort abholen, die da bereitgestellt werden für die Tafel. Und das wird dann sortiert und geguckt, ob alles gut genug ist dafür. Und dann wird es halt den Bedürftigen auch weitergegeben. Einmal in der Woche nur. Manchmal ist es so, dass wir fahren immer zu zweit, dass wir da wirklich gute Sachen finden, wo ich denke, oh, das hätte ich auch mitgenommen eigentlich. Alles okay. Neulich war es einmal so, dass wir eine Kiste mit Gemüse hatten und beim näheren Hinsehen stellte sich raus, dass es eigentlich Kaninchenfutter war. Das waren bloß die Blätter von anderen Sachen. Das hilft dann auch nicht sehr viel. Ja, es ist weniger geworden, das muss man sagen. Die Leute gehen sorgsamer damit um. Aber manchmal sind auch richtige Luxussachen in großer Menge dabei, weil man das nicht mehr verkauft kriegt. Das bleibt dann liegen, auch in den Läden. Und jetzt kam bei der Tafel, das ist ja ein Verein, eine Mitteilung, dass es eine Versammlung gibt, ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt, um über die zukünftige Arbeit und Aufteilung zu reden. Wenn man dann weiter fragt, ja, es geht darum, dass die führenden Leute sich nicht gut verstehen. Es geht darum, dass jemand mehr Einfluss, mehr Macht will, dass es da Rivalitäten gibt und dann droht die Spaltung dieser doch so wichtigen Arbeit. So ist das. Man sitzt eben nicht an einem Tisch und kann sich verständigen und irgendwie Lösungen finden, sondern man meint, sich trennen zu müssen und an verschiedenen Tischen sitzen zu müssen. Das ist dann schon eine sehr illustre Gesellschaft, die da bei Jesus in dieser biblischen Erzählung am Tisch sitzt. Die sind gekommen, weil ihr Kollege Matthäus ja sich entschieden hatte, ich will mit Jesus gehen. Mehr erfahren wir in dieser Geschichte nicht. Wir erfahren nicht, ob da irgendeine Art von Vorgeschichte ist. Wir erfahren nicht, ob dieser Matthäus vorher schon irgendetwas von Jesus gehört hat oder Worte gehört hat, die schon mit ihm gegangen sind, die ihn vorbereitet haben. Klar ist einfach nur, wie es weitergeht. Er wird angesprochen, er entscheidet sich mitzugehen und bevor das losgeht, da gibt es erst einmal ein großes Fest. Ein Fest für das neue Leben, das einer anfangen möchte. Am Tisch sitzen dann die Zöllner und Sünder. Die gute Nachricht übersetzt das so, dass sie sagt, Leute mit einem schlechten Ruf, mit denen will man doch eigentlich nichts zu tun haben. Leute, die nicht anerkannt waren, Leute, die auch in der örtlichen Gesellschaft eher am Rand standen und die man nicht so gerne gesehen hat. Und als Beobachter die Pharisäer. Sie wollen sich ganz streng nach der Heiligen Schrift richten. Sie suchen in der Bibel nach Lebensregeln, nach Gesetzmäßigkeiten, wie das Leben wohl gelingen kann. Aber sie finden dann immer nur Gesetzlichkeit. Manchmal ist das auch bei uns so, bei mir, bei euch, in unseren Gemeinden. dass wir diese Seite nur allzu gut kennen. Ein bisschen Gesetzlichkeit, wir sind ja die Ordentlichen, und ein bisschen herabgucken auf die anderen. Ein bisschen Pharisäertum. Jesus provoziert auch in dieser Geschichte, wie er das ja so oft tut. Er lässt sich ein auf die Gemeinschaft mit denen da. Mit denen da, auf die andere doch mit dem Finger zeigen. Leute, die doch die Moral für sich in Anspruch nahmen, Anstand und den richtigen Glauben, die wollten damit nichts zu tun haben. Aber Jesus sieht es so. Er hat Gemeinschaft mit Leuten, die Gott brauchen. Er hat Gemeinschaft mit Leuten, für die er wie ein Arzt sein kann, der wieder zum echten Leben verhilft. Wer darf eigentlich kommen? Ich erinnere mich immer wieder an eine Begebenheit aus einem Allianzkreis in einer unserer Gemeinden. Ihr kennt das von der Gebetswoche her. Da kam dann in unserem Kreis der Gedanke auf, warum eigentlich kommen wir nur am Jahresanfang zur Gebetswoche zusammen und dann 11 Monate lang nicht mehr. Wir könnten doch auch mal so einen Gottesdienst feiern. Dann kam die Idee, ja, wir wollen mal Abendmahl miteinander feiern. Sehr schön. Wir waren die gastgebende Gemeinde. Wir haben bei uns zusammengesessen, haben in unseren Gesangbüchern die Abendmahlsordnungen angeguckt, fanden das gut, haben diese Ordnungen für uns bearbeitet, verteilt, wer welche Aufgaben übernehmen sollte. Und ganz kurz vor Schluss unseres Treffens fragte ein sehr frommer Bruder aus einer anderen Gemeinde, wer darf eigentlich kommen? Ich habe nur einen kurzen Augenblick überlegt und gesagt, bei uns ist das so, dass alle kommen dürfen. Alle, die wollen. Alle, die sich einladen lassen. Aber er meinte natürlich, dass man doch zumindest bekehrt und wiedergeboren sein müsse, um auch am Abendmahl teilzunehmen. So ist das bei Jesus. Alle, die wollen, sind ihm willkommen. Das ist diese erste Seite an der Geschichte. Alle, die eine Einladung einnehmen wollen. Alle, die sich Gottes Güte und Barmherzigkeit gefallen lassen wollen, die sind auch an seinen Tisch eingeladen. Er hat das vorgelebt, immer wieder neu. Er hat sich immer Menschen in einer ganz großen Freiheit zugewendet und er hat nicht danach gefragt, was das für Leute sind. Keine Unterschiede hat er gemacht. Paulus hat das ja viel später dann nochmal aufgenommen und gesagt, was in der Gemeinde eben doch zählt. Hier gibt es keinen Unterschied. Nicht Arme, nicht Reiche, nicht Freie, nicht Sklaven, nicht Männer noch Frauen. Hier gibt es keinen Unterschied. So ist das bei Jesus, dass er sich ohne Unterschied allen zuwendet. Armen und Reichen, Kranken und Gesunden, Einfachen und Gebildeten, weniger Gläubigen und Ganzgläubigen. Das spielt keine große Rolle für ihn. Der Mensch zählt. Die Armen, die Sünder zuerst, weil sie es besonders brauchen, aber dann alle anderen auch. Die zweite Partei sozusagen in unserer kleinen Geschichte, das sind die Pharisäer. Die können sich nun genau das nicht vorstellen, mit anderen, mit denen da, mit solchen Leuten an einem Tisch zu sitzen. Erst müssten die anderen wohl zumindest so werden wollen, wie sie ja schon sind. Dann könnte man sich vorstellen, auch mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Sie müssten ja schon auf dem Weg zu mehr Glauben und Frömmigkeit sein. Dann ginge das vielleicht. Und die dritte Partei? Ganz kurz eigentlich nur tauchen sie am Rand auf und sind doch die Hauptpersonen eigentlich da drin. Das sind die, die die Bibel Zöllner und Sünder nennt. Die sitzen vielleicht am Tisch, freuen sich an Essen und Trinken, an der Gemeinschaft, die sie haben, lachen, erzählen, nehmen Abschied und freuen sich, dass da einer ein neues Leben anfängt. Und dann kriegen sie auch mit, was da wohl passiert und fragen sich, wieso sitzen wir eigentlich hier an diesem Tisch mit Jesus, diesem berühmten Jesus? Warum hat er Gemeinschaft ausgerechnet mit uns? Wir sind doch gar nicht gut genug, das haben wir nicht verdient. Und dann kommt bei ihnen dieser Gedanke, aber wenn Gott so großzügig ist, wenn Gott so barmherzig ist, wenn Gott uns doch einlädt an seinen Tisch, warum nicht? Warum sollten wir nicht dabei sein? Gemeinde, Kirche, Jesus hat das, glaube ich, nicht so im Blick gehabt, was daraus werden sollte einmal aus diesem kleinen Kreis der Jünger. Aber diese Gemeinschaft, angefangen von den Menschen, die Jesus da erlebt haben, bis hin zu Gemeinde und Kirche heute, das ist immer die Zahl der Menschen, die am Tisch des Herrn sitzen. Das ist es, was uns dann ganz tief miteinander verbindet. Kirche, Gemeinde, das ist so etwas wie der Traum von Menschen, die an einem Tisch sitzen können, die sich verstehen, die eine gemeinsame Basis haben, die tolerant miteinander umgehen können, die Unterschiede aushalten können und das ertragen können, dass nicht alles gleich gemacht werden muss. Ja, es ist so, wir haben ja auch unsere Traditionen und halten sie hoch. Wir haben auch unsere Glaubensprägung, wir haben auch unsere Ordnungen und meinen, das wäre ganz wichtig. Aber das ist nicht das Wesentliche. Auch wir sind angewiesen auf Gottes Barmherzigkeit. Auch wir sind angewiesen auf die Güte und Freundlichkeit Gottes, dass er uns beschenkt. Auch wir sollen spüren, dass uns in der Begegnung mit Jesus der lebendige Gott begegnet. Auch wir sollen spüren, dass dieser Jesus uns frei macht zum Leben und uns an seinen Tisch einlädt, immer neu. Jesus sieht in dieser kleinen Gruppe der Jünger und dann weiter gedacht in seiner Gemeinde weltweit eine Gemeinschaft, die ein Beispiel sein kann dafür, wie Leben miteinander gelingt, bei allen Unterschieden, die uns doch auch trennen mögen. Jesus tut hier etwas, das ist so doppeldeutig. Er lässt sich einladen an einen Tisch. Er geht hin, wenn Matthäus sein Fest feiert und da viele andere Leute mit schlechtem Ruf ebenfalls sind. Und doch ist es sein Tisch, an den er diese Leute einlädt. Einige waren damals sehr erstaunt, dass sie dabei sein durften. Andere ärgerten sich genau darum an Jesus. Und einer hatte für sich eine Antwort gefunden. Der wollte nicht nur dieses Fest feiern, der wollte ganz mitgehen mit Jesus und sein Leben völlig auf den Kopf stellen. Den hatte Jesus gerufen. Komm, folge mir, komm mit mir. Vielleicht gilt dieser Ruf uns auch. Vielleicht nur ein einziges Mal im Leben, weil wir es dann schon begriffen haben und auf dem Weg sind mit Jesus. Und vielleicht muss er uns immer wieder einmal neu rufen, komm mit mir, komm und folge mir, weil wir nicht mehr so ganz klar in der Spur sind. Aber das eine muss uns immer bewusst bleiben, der Weg mit Jesus, das ist der Weg, den Matthäus, Levi hier geht, der führt immer zum Fest des Lebens. Amen.